ganz herzlich willkommen zum Podcast Himmelklar. Mein Name ist Verena Tröster und heute werfen wir einen Blick zurück auf das scheidende Jahr 2024. Ihr wisst, bei uns kommen Menschen zu Wort, die in der katholischen Welt etwas zu sagen haben. Und das waren in diesem Jahr wieder einige. Unsere Highlights, die wollen wir uns jetzt nochmal genau zusammen angucken. Ich freue mich. Das hier ist nämlich so ein bisschen was wie eine Himmelklar-Weihnachtsfeier, denn alle Moderatorinnen und Moderatoren sind da, zum Beispiel Katharina Geiger.
Hallo, hallo Verena, hallo
der
zusammen.
Tim Helsen ist da, ganz herzlich willkommen zum
hallo.
Ersten Mal dabei. Schön, dass du da bist. Und tatsächlich zum letzten Mal in seiner Funktion als Podcast-Host Renato Schlegelmilch.
Hallo
Renato. Renato, vielleicht beginnen wir auch gleich mit dir. Du hast nämlich damals zur Corona-Pandemie Himmelklar gelauncht, wie man so schön sagt. Vielleicht erzählst du uns, wie fing das damals an oder was war die Idee dahinter?
Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig fast schon, dass das sich wie gestern anfühlt, aber dass es jetzt wirklich knapp 5 Jahre sind. Anfang 2020, wir erinnern uns, da gab es Corona, da sind wir alle nicht aus dem Haus gegangen. Deswegen hatten verschiedene katholische Einrichtungen in Deutschland, das ist das Domradio, das ist katholisch.de, das war die MDG, die Mediendienstleistungsgesellschaft, so eine Medienberatung katholischerseits, haben sich zusammengetan und gedacht, mit diesem Tool Podcasts kann man viele Menschen erreichen und das, was sonst über Jahre lang in einem Projektausschuss gesessen hätte, haben wir dann innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen umgesetzt. Jeden Tag, Montag bis Sonntag, mit Leuten über ihr katholisches Leben im Lockdown gesprochen. Die ersten 2, 3 Monate habe ich das wirklich alleine Montag bis Sonntag durchgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ja, und dann hat sich das dann halt mit der Zeit erweitert und es sind ja trotzdem immer noch spannende Leute, die man finden kann. Und so hat sich das Team dann weiterentwickelt und ich finde super, dass wir jetzt hier zu viert stehen und dass ihr das so toll in die Hand genommen habt jetzt in den letzten Monaten.
Dieser Podcast, der sollte damals Hoffnung spenden. Das ist ja auch so ein bisschen der rote Faden geblieben. Wir fragen auch heute noch traditionell immer am Ende die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, was gibt euch Hoffnung? Werden wir vielleicht auch unter uns hier bei der Weihnachtsfeier gleich eine kleine Runde machen. Heute sind wir jetzt 269 Folgen später im Jahr 2024. Es ist ein sehr ereignisreiches Jahr, auch für die katholische Kirche. Renato, wenn du mal so dein Highlight rauspicken müsstest jetzt aus 2024, was wäre das?
In dem Jahr ist so viel passiert. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr spannend, bei der Weltsynode in Rom dabei zu sein. Der Prozess, der wurde gestartet noch vor oder in der Anfangszeit von unserem Podcast, weil das offiziell auch gelauncht wurde 2020 und die Planung noch länger zurückgehen. Und über diese lange, lange Zeit hat man sich in der Kirche überlegt, wie kann ein neues Miteinander aussehen, ein synodales Miteinander. Und da war ich im Oktober auf der letzten Woche dabei, wo dieses riesige Projekt mit Hunderten von Menschen aus aller Welt zu Ende gekommen ist. Und von außen merkt man das nicht so ganz, wie man diesen Spirit da vor Ort gemerkt hat, dass das wirklich so eine neue Form des Miteinanders geworden ist. Auch bei politisch krassen Diskussionen, links gegen rechts, konservativ, liberal, haben die sich so zugehört und respektiert. Das eindrücklichste Bild finde ich bis heute immer noch das Foto, das entstanden ist von James Martin, den hatten wir auch, glaube ich, letztes Jahr im Podcast, LGBTQ-Aktivist, Jesuit aus New York und Gerhard Ludwig Müller, so ziemlich einer der konservativsten Vatikan-Offiziellen, ehemaliger Präfekt der Glaubenskongregation, die zusammen sich auf ein Foto gestellt haben und gesagt haben, ja, wir respektieren uns total, weil wir uns beide für Befreiungstheologie interessieren. Und wenn die Kirche sowas hinkriegt, dann sind diese ganzen großen Diskussionen, was ist mit Politik, wie sieht es mit Reformen aus, da wird das nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt, finde ich.
Und ein ganz großes Thema, was da auch auf den Tisch gelandet ist, das Diakonat der Frau.
Genau, das ist auch der Ton, den ich mitgebracht habe. Du hast uns gebeten, Töne von unseren besten Interviews des Jahres mitzubringen. Ich habe im April mit Phyllis Zagano gesprochen, total beeindruckende Frau. Man kann so sagen, das ist die Expertin auf wissenschaftlicher Ebene, wenn es ums Frauendiakonat geht. Die erforscht das seit Jahrzehnten. Und da finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass die den rein wissenschaftlichen Ansatz wählt. Die sagt zum Beispiel, würde selber das gar nicht anstreben. Mir geht es nur um die reine Erforschung. Wie war das früher? Wie könnte das in der Zukunft aussehen? Und zum Beispiel die Argumentation, das ist doch eine Frage der Macht. Da sagt sie dazu, ein Priesteramt oder ein geistliches Amt oder ein Diakonenamt anstrebt und mit Macht argumentiert, der wird eigentlich auch beim Priesterseminar sofort wieder rausgeschmissen. Also da auch spannend, diese zwei Ebenen zu sehen. Bei der Synode war das auch ein großes Thema, weil der Papst in einem Interview erst gesagt hat, nee, geht überhaupt nicht. Dann gab es da großen Streit, weil bei einer der Arbeitsgruppen das Ganze so ein bisschen kontrovers gelaufen ist, unter den Tisch gefallen ist und der Vatikan ein bisschen zurückgerudert hat, auch bei der Kommunikation. Und am Ende der Vatikan mit dem Papst gesagt hat, ja, das Thema ist weiter offen. Und der Ton, den ich mitgebracht habe, ist ein Zitat, das mir das ganze Jahr im Kopf geblieben ist und wo ich auch in anderen Kontexten schon öfters dran gedacht habe. Wenn nämlich was in der Kirche verändert werden wird, wird garantiert der erste Satz sein, so wie die Kirche immer gelehrt hat.
When they decide to announce that women can be ordained as deacons, the first sentence will be as the church has always taught.
Ich glaube, wenn irgendwann wirklich die Entscheidung fällt, Frauen zum Diakonat zuzulassen, wird der erste Satz sein, wie die Kirche schon immer gelehrt hat, so war es ja auch mit dem Segen für homosexuelle Paare, wie die Kirche schon immer gelehrt hat, segnen wir Menschen.
Das habe ich mal schnell simultan übersetzt. Ja, beeindruckender Ton, beeindruckendes Interview. Kann man sich natürlich auch noch anhören bei uns auf himmelklar.de. Kathi, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, ist dein Highlight aus dem vergangenen Jahr?
Mein Highlight, ich habe eher so zurückgedacht, was ist dieses Jahr passiert und habe überlegt oder sehne mich im Moment so ein bisschen dem Sommer wieder zurück, weil es mir einfach viel zu kalt ist. Da war es viel wärmer, wir erinnern uns zurück an die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland. 24 Nationen, glaube ich, waren es, die Fußballstadien voll mit Fans, das war ein großes Event diesen Sommer, einen Monat lang ja, und zwar in Deutschland. Das war so das Besondere daran, dass keine neuen Stadien gebaut wurden oder so, sondern einfach die Stadien genutzt wurden, die vorhanden waren. Und ich frage jetzt einfach mal euch noch kurz in die Runde oder dich, Verena, wie viel hast du davon mitgekriegt oder was war so dein EM-Moment dieses Jahr?
Ehrlich gesagt habe ich so gut wie nichts mitgekriegt, weil ich schwanger war, ein Baby bekommen habe und ich bin da komplett die falsche Ansprechpartnerin. Ich habe das verpasst.
Ungefähr so geht es mir auch, aber deswegen fragen wir vielleicht nochmal kurz hier Tim und Renato, wie ging es dir? Was ist dein EM-Momentum?
Also eigentlich habe ich mit Fußball nun wirklich überhaupt gar nichts am Hut. Das sind wirklich böhmische Dörfer, aber von dieser EM habe ich total viel mitbekommen, ehrlicherweise. Ich wurde auch von Freunden eingeladen, so Spiele zu sehen und eigentlich, das ist jetzt mir so, ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ist das Spiel Deutschland gegen Spanien, wo sie dann rausgeflogen sind.
Ah ja, das habe ich natürlich auch geguckt.
Eigentlich nämlich
hätte mich
da,
jetzt auch gewundert, Verena.
Und da habe ich das so erlebt, dass sich alle ja erstmal tierisch gefreut haben und als dann ein Tor für Deutschland fiel, also diese Stimmung eigentlich da mitzunehmen. Ich war währenddessen in Lüneburg und habe das im Sommer in Lüneburg gesehen, das war total schön. Aber dann diese Zerschlagenheit der Menschen, eigentlich diese Trauer darüber, dass dann Deutschland doch verloren hat und dann im Prinzip irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden, also trotz dieser Erfahrung dann wieder den Alltag beschreiten zu können, das war eigentlich so mein Moment, aus dieser Niederlage dann wieder rauszukommen.
Ja, der Tim bringt das schon in die spirituelle Ebene zurück. Ja. Ich muss sagen, ich bin, da sieht man mal, wie mein Gehirn funktioniert. Ich habe nicht nur keine Ahnung, wer gewonnen hat, das habe ich komplett verdrängt. Ich hätte auch komplett verdrängt, dass das überhaupt in Deutschland gewesen ist.
Stimmt, ich hätte ehrlicherweise auch gar nicht mehr präsent, wer gewonnen hat. Wer hat denn eigentlich gewonnen?
Ja, es ist ein halbes Jahr her, man merkt, unser Kurzzeitgedächtnis arbeitet. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, es sind trotzdem ja die emotionalen Momente, die dann bleiben. Also wenn du dich, Tim, zum Beispiel zurückerinnerst, ist es ja einfach dieses Mitfühlen, vor allem wenn man Public Viewing erlebt oder wenn man vielleicht auch nicht weiß, für wen man jetzt sein soll, Verena, also Spanien oder Deutschland.
Ja,
also für wen warst du
da? Man muss das vielleicht erklären, ich bin mit einem Spanier verheiratet. Wir haben jeder für sein Land
die Fahne hochgehalten.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch interessant.
Wie wir nebeneinander jeweils jeder in seinem Trikot auf dem Sofa sitzen und die beiden Kinder in der Mitte, die haben eine spanische und eine deutsche Flagge auf der Wange.
Ja, okay. Und wie war es dann, als Deutschland verloren hat?
nicht so schön. Oh. Möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden.
Aber die Emotionen auf jeden Fall sind ja vorhanden und deswegen erinnere ich ganz gerne jetzt nicht nur wegen der Temperaturen, sondern eben auch einfach wegen solcher Momente an den Sommer nochmal zurück. Und vielleicht ist es ja auch einfach vielen Menschen nicht mehr so präsent, aber sie erinnern sich bestimmt auch gern zurück, wo sie die Spiele geguckt haben oder wo sie vielleicht gerade im Urlaub waren und dann mitgefiebert haben, für welche Mannschaft dann auch immer, nachdem Deutschland vielleicht auch raus war, dann sich neu entscheiden mussten, okay, für wen bin ich dann jetzt beim nächsten Spiel. Und wir haben hier im Podcast allerdings auch das Fußballfieber mitgenommen, uns ein bisschen anstecken lassen. Ich muss sagen, ansonsten bin ich auch kein großer Fußballfan, aber wenn es um eine WM oder EM geht, ist es ja doch dann einfach nochmal was anderes. Und das Motto diesmal war im Herzen Europas, finde ich gerade besonders wichtig, weil wir einfach sowohl in der Kirche, Renato hat es gerade schon gesagt, als auch in der Politik und so überall merken, dass es viel Spaltung gibt, dass aber auch viel, ich möchte es gar nicht Rechtsruck nennen, aber doch ja sehr viel politischen Einfluss von rechts auch gibt. Sind auch unter anderem Gespräche bei uns im Podcast zu finden von diesem Jahr, habe ich nochmal gesehen. Und Fußball-EM in Stadien in ganz Deutschland, seit 1988 übrigens das erste Mal wieder, hatte dann aber auch sowas Verbindendes. Also man hat gesehen, okay, worin sind wir denn dann vielleicht doch gleich oder uns ähnlich? Worin können wir uns zusammen begeistern und dann dieses Europa stärken oder ein starkes und freies Europa auch erleben? Und wir wollten wissen, weshalb und wie genau für Carsten Hauck Sport, also vor allem der Fußball und sein Glaube miteinander zusammenhängen. 6 Spiele wurden in Dortmund gekickt. Da ist der Gemeindereferent Carsten Hauck pastoraler Leiter der Gründerkirche von Borussia Dortmund vom BVB, bekannt für seine Gottesdienste zu Saisonbeginn oder auch vor wichtigen Spielen. Er ist zuständig für die Fanpastoral. Und es war schon erstaunlich, wie sehr für Carsten Hauck seine Berufung und seine Leidenschaft Fußball zusammenhängen.
Nee, es ist nicht entweder oder, also definitiv nicht. Also ich lebe meinen Glauben schon im Gebet, im Gottesdienst und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Erfahrungen im Stadion und im Umfeld des Fußballs machen kann, wo ich anschließend sagen kann, vielleicht war da auch Gott da. Ne? Also vielleicht, gerade wenn es um Freundschaft geht, die ich schon seit über 40 Jahren jetzt im Stadion habe, warum kann ich nicht solche Ereignisse und persönlichen Begegnungen im Licht des Glaubens sehen. Und da habe ich für mich eine Balance gefunden. Also ich kann schon auch Gott entdecken im Fußball.
Als ich mit ihm gesprochen habe, haben wir auch kritisch auf das große Fußball-Event geguckt. Das, glaube ich, darf nicht außen vor bleiben. Kann man in der Folge Nummer 257 nochmal hören. Da lernen wir auch die Dreifaltigkeitskirche am Borsigplatz kennen. Da gibt es ein großes Projekt, was einfach auch zu dem Jahr 2024 dazugehört. Und Carsten Hauck hat irgendwann in unserem Gespräch gesagt, es kann ganz viel passieren. Also er meinte damit, so ein Spiel kann sich ja auch wenden oder man weiß gar nicht so genau, wer nachher vielleicht noch groß rauskommt, welche Mannschaft vielleicht da alles gibt und man hat vorher gar nicht mit ihr gerechnet. Und das hat mich irgendwie daran erinnert, nicht nur in der EM, sondern auch in der im Reformprozess der katholischen Kirche ist das gerade so. Es ist irgendwie noch ungewiss, wie es ausgeht, wie es überhaupt weitergeht beim Prozess. Während der läuft, weiß man noch gar nicht so genau, wo es hinführt. Beim synodalen Ausschuss jetzt gerade zum Beispiel, wir kennen keine Ergebnisse oder es ist einfach ja ein laufender Prozess. Das ist das Leben, das ist das, was gerade passiert und erst rückwirkend können wir dann beurteilen, was draus wird. Ich habe immer das Gefühl, bei so einem Jahresende ist das auch so. Dann blickt man zurück und merkt, ah, okay, das ist gewesen oder das war auch noch und während das passiert, hat man das vielleicht gar nicht alles so auf dem Schirm.
Kinder, wer hat die EM gewonnen?
Ja, wir sind Journalisten. Wer kann recherchieren?
Spanien hat die EM gewonnen. Ich habe es gerade gegoogelt.
War nicht auch irgendwie die Ukraine irgendwie ziemlich weit?
Also
das
hat
auch so eine Debatte.
Dein Mann also auf jeden Fall am lautesten gejubelt ja. In dieser Runde hier.
Tim, du hast Gundula Gause dabei. Ganz anderes Thema.
Ja genau, ich habe in diesem Jahr in meiner allerersten Folge bei Himmelklar, und das ist natürlich so mein großes Highlight, dass ich überhaupt mit dabei sein darf hier in der Runde, habe ich mit Gundula Gause gesprochen, Folge 250 war das, so ein kleines Jubiläum, das wir gefeiert haben. Und Gundula Gause hat mich total fasziniert, die kannte ich natürlich nur aus dem Fernsehen, aus dem Heute-Journal. Und sie selber engagiert sich auch total. Und dieses Engagement zu spüren, das fand ich total schön, weil sie davon sehr persönlich und eindrücklich erzählt hat.
Ich denke, es macht grundsätzlich glücklich. Das sagen alle, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Engagement für andere, sich einbringen in eine Gemeinschaft. Das löst so viel an Rücklauf, an Anerkennung, an Freude, an Dankbarkeit aus, dass man daraus ein eigenes Glück ziehen kann. Und so geht's mir auch, wie vielen anderen zum Glück.
Ja, und das, finde ich, merkt man ganz besonders, dass sie daran viel Freude hat, selber auch zu beobachten, wo Menschen sich engagieren, wo Menschen selber Glück empfinden oder auch Glück schenken können. Und sie hat selber auch mal vor viel längerer Zeit, 2017 war das Jubiläum 500 Jahre Reformation, und sie war die Botschafterin der evangelischen Kirche und hat auch davon erzählt, wie sie im Laufe dieser Zeit eine Veränderung in der Spiritualität, in der Religiosität der Menschen wahrnimmt. Und hat da ganz wichtige Dinge gesagt. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten. Das soll ja auch ein bisschen Lust machen, die Folge nochmal zu hören. Also von ihr war ich sehr begeistert.
Folge 250. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören.
Ja.
Ich habe Pfarrer Bernd Mönkebüscher mitgebracht, wobei ich zugeben muss, ich musste sehr, sehr lange nachdenken, weil ich wirklich eine Schwierigkeit hatte, mich zu entscheiden. Ich weiß, Kathi ging das, glaube ich, auch ein bisschen so, weil wir einfach wirklich viele schöne Folgen auch hatten. Und ich habe mich aber schlussendlich für Pfarrer Bernd Mönkebüscher entschieden, der sich vor 6 Jahren als schwul geoutet hat und davon erzählt hat, dass er oft darauf reduziert wird. Und ich denke gerade viel darüber nach, weil alles, was ihr jetzt erzählt habt, ist wirklich so dieses, was bleibt hängen, sind die emotionalen, die wirklich menschlichen Geschichten auch, die dahinter stehen, und gar nicht die großen politischen Themen eigentlich. Und bei ihm hat mich so wahnsinnig beeindruckt, dass er als Pfarrer, der sich absolut falsch und nicht gewollt fühlt in seiner Kirche, dass er trotzdem dabei bleibt. Also ich habe mich auch so gefragt, also er hat sich geoutet. Natürlich ist das eine große Nummer, wenn sich ein katholischer Pfarrer outet. Andererseits, warum eigentlich? Er lebt im Zölibat, so wie das jeder heterosexuelle Pfarrer auch tut. Und im Prinzip sollte es dann doch gar kein großes Thema sein. Für ihn persönlich ist es aber ein Thema. Er setzt sich deswegen auch ein für die Gleichberechtigung queerer Menschen in der katholischen Kirche, hat viel damit bewegt, dass er das öffentlich gemacht hat. Und ja, über dieses Falschsein, sich falsch fühlen in der Kirche, darüber habe ich mit ihm relativ ausführlich gesprochen.
Ja, ich fühle mich manchmal auch heute noch falsch, aber nicht wegen der sexuellen Orientierung, sondern wegen des Bildes, das an diesem Beruf hängt. Wo ich denke, ist das mein Glaube, ist das meine Kirche, die eigentlich offiziell mich nach wie vor ablehnt. Das hat ja im Grunde jetzt dieses letzte Dokument, Fiducia Supplicans, nochmal bestätigt, dass queere Menschen eine spezielle Sorte von Menschen sind und dass sie, wenn sie sich verlieben, ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, weil sie hat nur in der Ehe Platz. Ist übrigens eine Klatsche auch für alle heterosexuellen Paare, finde ich, die Sexualität außerhalb der Ehe haben. Das sagt aber kein Bischof mehr so laut. Aber es wird im Grunde jetzt diese Lehre auf dem Rücken queerer Menschen ausgetragen.
Also wirklich ein sehr beeindruckender und sehr, sehr mutiger Mann. Ich habe da auch nochmal gedacht, man merkt in dem Moment auch schon, wenn man diese Interviews führt mit solchen Menschen, dass es gut wird, wenn man seine Vorbereitung beiseite legen kann. Ich hatte einen riesen Fragenkatalog vorbereitet, habe keine einzige vorbereitete Frage gestellt, sondern es lief einfach. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm sprechen durfte. Kathi, du wolltest was sagen?
Du hast gerade gesagt, dass immer die emotionalen Gespräche und vor allem die emotionalen oder dann sehr persönlichen Momente von so einem Gespräch hängen bleiben. Geht mir jedes Mal so. Also ich finde dann immer so besonders spannend die Gespräche, wo man vorher ja gar nicht so genau weiß oder vielleicht inhaltlich weiß, worum es gehen wird, aber nicht weiß, dass nachher sowas bei rauskommt, man irgendwie selber so berührt ist und noch tagelang drüber nachdenkt, über was man mit dem Menschen dann da gerade besprochen hat. Und bei Pfarrer Mönkebüscher ging es mir so, dass er einfach ja auch eine sehr große Vorbildfunktion hat. Und er ist nicht die erste Person, die wir zu diesem Thema im Podcast hatten. Wir haben schon öfter mal auch vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, den Wandel, der da in der katholischen Kirche gerade oder das Umdenken, was in der katholischen Kirche stattfindet, zum Glück muss ich sagen, aber haben wir auch so ein bisschen einfangen können oder begleitet, wenn man so sich die Folgen nacheinander mal anhört zu dem Thema. Und ich finde, er und auch die anderen sind da sehr große Vorbilder oder haben so eine Funktion, eine Vorbildfunktion für Menschen, die genau damit hadern, also die es betrifft, die selber sich so fühlen oder nicht gewollt fühlen und trotzdem aber ihren Glauben haben oder oder in diesem Glauben oder in der katholischen Kirche, in der Kirchengemeinde aufgewachsen sind und sich einfach gerne verstanden fühlen würden oder dazugehörig und nicht so vielleicht auch unbedacht einfach ausgeschlossen fühlen. Und genau, ich habe das Gefühl, er ist einer von denen, die das auch nicht nur für sich selber machen.
Da haben wir auch wieder das Hoffnunggebende von Himmel klar. Bernd Mönckebüscher übrigens die Folge 236, wer sich das nochmal anhören möchte. Da sind wir auch schon bei unserer Schlussrunde. Hoffnung. Was gibt euch Hoffnung? Renato, magst du vielleicht anfangen?
Ich muss gestehen, ich habe im Vorhinein nicht drüber nachgedacht, aber mir fällt ein Moment aus der letzten Woche ein, der tatsächlich sehr, sehr gut passt. Ich habe nämlich auf einem Termin den Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, getroffen, der ja im Moment mitten im Kriegsgebiet lebt und so einer von denen ist, der wirklich auf beide Seiten guckt, das Leid, aber auch die Hoffnung auf beiden Seiten sieht. Und den habe ich nämlich auch gefragt, wo der in so einer Situation Hoffnung hernimmt. Und das plagiere ich jetzt mal so ein bisschen. Der hat nämlich sinngemäß gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Lösungen und Hoffnungen. Lösungen, zum Beispiel im Nahostkonflikt, gibt es im Moment noch nicht. Da wir Christen mit einer Glaubensüberzeugung sind, haben wir aber trotzdem diese Hoffnung, haben wir die Überzeugung der Hoffnung, dass da eine Lösung für kommen wird. Und da habe ich in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen drüber nachgedacht. Oder jetzt, wenn du an Syrien denkst, ja, es ist total kompliziert, was da abgeht und keiner weiß so wirklich, dass das gut ausgeht. Aber trotzdem haben wir irgendwie diese Überzeugung in uns, ja, dieses Mal wird es klappen. Und selbst wenn es nicht klappen wird, wie ist dieser Satz, dann ist es noch nicht zu Ende oder so?
Wenn es nicht gut ist, war es noch nicht das Ende.
Genau.
Kathi, was gibt dir Hoffnung?
Ich habe lange drüber nachgedacht, weil das Jahr sehr viel mitgebracht hat, wo man nicht unbedingt seine Hoffnung draus ziehen kann, würde ich mal behaupten. Und dann gibt es aber doch die Stellen und Renato hat gerade beide meine Antworten schon mitgebracht. Ich formuliere es trotzdem selbst einfach. Es geht mir nämlich um den Blick in den Nahen Osten und es geht mir um den Blick nach Syrien, weil es gerade einfach bei unserer Aufzeichnung heute sehr aktuell ist. Wir haben da in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten sehr viel Schlimmes gesehen, mitbekommen und die Menschen dort haben sehr viel Schlimmes erlebt. Ich persönlich nicht, außer in der Form, dass ich in Jerusalem gewesen bin, in Israel unterwegs war und das zu Corona-Zeiten und mir das schon lange gewünscht hatte, da mal hinreisen zu können. Dann bin ich da gewesen und jetzt denke ich immer, gut, dass ich da gewesen bin. Es wird gerade so viel da zerstört und ich bin so froh, dass ich da war. Das ist so ein ganz kleiner Lichtmoment und gleichzeitig aber auch, dass sowohl aus dem Nahen Osten als auch aus Syrien jetzt Zeichen der Hoffnung kommen. Menschen, die da Familie haben oder daherkommen, nach Deutschland migriert sind oder in irgendeiner Weise mit diesen Ländern verbunden sind, sagen jetzt selber, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir freuen uns so ein bisschen vorsichtig gesagt oder freuen uns, sie trauen sich noch nicht so richtig, darüber zu jubeln, das ist das eine, aber das andere ist trotzdem, dass sie Hoffnung haben, dass es jetzt besser wird oder dass etwas passiert und sie sagen, es kann eigentlich nur besser werden.
Ich denke, gerade mir gibt total große Hoffnung, dass uns allen zu dieser Frage noch was einfällt. Tim, was gibt dir Hoffnung?
Also bei Kathi ist es ja im Prinzip der Blick in den Nahen Osten. Bei mir ist es der Blick nach innen. Auch da muss ich sagen, fällt mir ein Gespräch ein, das ich geführt habe mit Lukas Bowing. Der ist Benediktiner in Hamburg und war ursprünglich mal in der Werbung tätig und hat dann angefangen oder hat eigentlich gemerkt, dass er in dieser schnelllebigen, wilden Welt nicht hören kann. Und das fand ich toll. Mir gibt ehrlicherweise Hoffnung, dass wir immer noch auf uns, auf unser Herz hören können und vertrauen dürfen. Denn ich glaube, dass das uns an unser eigenes Ziel auch bringen kann. Und ich habe die große Hoffnung, dass jedes Herz tief im Inneren gut ist.
Ja. Schöner kann man es nicht sagen. Ein kleines bisschen Hoffnung gibt es, glaube ich, in dieser Runde unter uns Vieren, aber auch der Himmelklar-Podcast geht weiter und das ist doch schön.
Ja, das ist ganz toll.
Das war Himmelklar für heute. Ich danke euch, Renato, Kati, Tim. Dir, Renato, ganz besonders vielen, vielen Dank für ganz viele Jahre spannende Gespräche. Du bist nicht weg. Ich kann mir vorstellen, wenn hier mal Not am Mann ist, dann springst du ins Studio und machst das gerade mal.
Ja, das kann auf alle Fälle, wenn ich nochmal vorbeikommen durfte. Ne? Also ein bisschen ein Tränchen im Auge habe ich jetzt schon, dass ich das letzte Mal dabei bin.
Also vielleicht engagieren wir dich irgendwann mal noch als Interview.
Niemals Leiter. Geht man so ganz. Danke euch. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Macht es gut, kommt gut rüber.
Ciao, ciao.